Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast. Ja, so, nun, es ist der erste Advent. Herzlich willkommen in der Nabelshow. Es ist der erste Advent. Es ist 7 Uhr morgens. Ich bin schon wieder seit viel zu lange wach. Andererseits habe ich heute mal relativ gut geschlafen. Also ich bin jetzt nicht seit 3 Uhr morgens wach, so wie gestern und die Tage zuvor, sondern ein bisschen mehr als eine Stunde. Das geht. Und ich sitze jetzt in meiner Küche, habe meine Leinwände vorbereitet, wollte malen. Ich dachte mir, setze mich jetzt mal nicht an den Computer, kommt eh nichts Gutes bei raus. Wenn ich mich so früh an den Computer setze, dann macht man nur unanständige Sachen, die man nicht machen sollte als anständiger Mensch in der Adventszeit. Was geht gar nicht. Nee. Wollen wir mal anständig sein. Aber jetzt sitze ich in meiner Küche, schaue auf eine leere Leinwand und hoffe, dass die Inspiration mich trifft. Alles aufgebaut und vorbereitet. Und jetzt schaut mich die leere Leinwand an. Das war schon auch schon lange nicht mehr passiert. Mich eine leere Leinwand abschreckt. Aber eigentlich bin ich nur noch nicht richtig wach. Ich trinke noch einen Tee. Yorkshire-Tee. Yorkshire-Tee. Für extra hartes Wasser. Strong Brew. A proper Brew. Let's have a proper Brew. Yorkshire-Tee ist toll, wenn man in der Gegend wohnt, wie in Köln, linksrheinisch, wo es hartes Wasser gibt. Da ist das echt gut. Den hätte ich mein ganzes Leben lang schon gebracht. Ich habe immer irgendwo gewohnt, wo das Wasser furchtbar hart und kalkig war. Ich hätte mal jetzt einfach nach rechtsrheinisch ziehen sollen, auf die Schelsig. Die Schelsig, die hässliche Seite, hat tolles Wasser. Das kommt aus der Eifel? Nee, oder aus dem Bergischen? Nee, wo kommt denn das Wasser aus der Schelsig her? Das weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall links Rheinfiltrat. Das kann ja nicht gut. Naja. Rheinfiltrat. Muss man sich mal vorstellen. Das ist so. Damit ich sauf das Zeug aus dem Rhein. Da fällt mir dann immer nur die Scheibenweltromane von Terry Pratchett an Ankmo Pork, wenn man das Wasser aus dem Ank trinken würde. Bah, man muss es vorher schneiden. So beschreibt er das. Man kann im Ank nicht ertrinken, man kann nur stecken bleiben. Jetzt ist Advent. Bleibt am nächsten Mal erspart. Ich habe heute schon danach gegoogelt, welche Radiosender keine Weihnachtslieder spielen. Ja, ich höre gerne Radio und jetzt war gerade wieder auf WDR4 so eine große Aktion, die Top 400 Songs, Lieblingssongs der Zuhörerschaft. Da wird endlich mal was anderes gespielt als immer nur die gleichen 2 Dutzend Lieder. Und jetzt ist dann Dezember, jetzt ist eh alles vorbei. Oh. Und ich habe dann dieses Jahr beschlossen, ich besuche meine Familie zu Weihnachten. Denn jetzt wäre ich eigentlich gerade in diesem Moment bei meiner Familie, wenn es mir gesundheitlich gut ginge, was es gerade echt gar nicht geht. Mein Kreislauf ist momentan so im Arsch. Ich weiß gar nicht, was los ist. Es war schon wieder richtig gut, es war besser, es war alles. Und vor ein paar Tagen, jeden Nachmittag, Mittagsschläfchenzeit, klapp ich fast zusammen. Eigentlich sollte ja meine Lunge durch das Cortison und alles besser werden. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade momentan so funktioniert. Ich muss da, keine Ahnung. Selbst wenn ich mich dann hinlege, geht's mir auch beim Schlafen richtig scheiße. Also es ist gerade irgendwas ist hier nicht, das ist aber auch nicht irgendwie krank scheiße, also erkältet scheiße, sondern es ist einfach nur, ich bin total im Arsch. Also eine Fahrt mit dem Zug oder selbst mit Fahrgelegenheit hätte ich jetzt echt nicht gepackt und dann mit der Familie feiern, so sehr ich sie vermisse, hätte mich auch nur furchtbar angestrengt. Essen gehen kann ich gerade echt alles vergessen. Ich würde dann im Restaurant sitzen und die ganze Zeit eine Maske aufhaben und für jeden Bissen die Maske runterziehen, so wie zu schärfsten Pandemiezeiten, weil ich durch das Cortison und die Lunge und alles echt dermaßen gefährdet gerade bin, mich anzustecken, Erkältungszeit, also die Pandemie hat für mich nie aufgehört. Ehrlich, das ist ganz, ganz übel gerade. Da habe ich dann auch keine große Lust ausgerechnet, bin ich halt hier geblieben. Und habe dann aber, weil ich meine Eltern vermisse und auch meine Familie vermisse, dann gesagt, ich komme an Weihnachten. Hatte ich ja eigentlich schon nicht wirklich vorgehabt. Also letztes Jahr fiel es krankheitsbedingt aus. Es war das beste Weihnachten seit ich weiß nicht wie lang, weil es einfach stressfrei war. Aber es ist halt ein einsames Weihnachten. Und so wenig mir an Weihnachten im Moment gelegen ist, meine Familie vermisse ich. Und ich fahre halt dann wieder ein paar Tage vorher und ich muss irgendwie schaffen, meine Eltern davon abzubringen, den ganzen Tag Bayern 1 laufen zu lassen. Das, oha, jetzt hat die Heizung angesprungen. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob ich das Rauschen der Heizung, ich sitze gerade in der Küche, überhaupt rausfiltern konnte. Wenn nicht, stellt euch einfach vor, es ist ein flackerndes Kaminfeuer und das macht so schön heimlich. Mann. Aber ich sitze halt hier in der Küche vor meiner Leinwand. Das brauche ich jetzt gerade. Wenn ich mir jetzt ins Wohnzimmer setze, fange ich gar nicht mehr an. Dann schalte ich auch wieder den Computer ein und dann schneide ich diesen Podcast. Das will ich nicht. Ich will jetzt malen. Mir fällt nur nichts ein. Jetzt trinke ich noch einen Schluck Tee. Es ist erster Advent. Trinkt man da Tee? Ja, oder Kaffee. Das ist eigentlich getränkemäßig ist die Adventszeit halt Winterzeit. Da gibt's jetzt nicht so Wintertees. Gibt's nicht solche Vorgaben. Wintertees wären da eine Möglichkeit. Winter. Habe ich irgendeinen Wintertee hier? Ich habe leider meinen guten Earl Grey aufgebraucht, habe ich gerade festgestellt. Habe den nachbestellt. Auch so ein so englischer Tee. Die haben andere Teebeutel, größere Teebeutel und ohne Bändel dran. Finde ich faszinierend. Das ist total unpraktisch. Ich meine, irgendwie sind sie klasse. Also halt wirklich, die sind größer. Ich weiß nicht, ob die Menge an Tee, die ist dann bei einigen auch mehr. Ein bisschen mehr. Das gibt dann einen stärkeren Tee einfach. Einfach gleiche Ziehzeit, aber mehr Tee macht den Tee stärker. Längere Ziehzeit macht den Tee bitterer, kürzere Ziehzeit, also 3 Minuten, belebt, 5 Minuten beruhigt. Alte Teeregel kennt ihr wahrscheinlich. Wichtig beim Tee, und das habe ich tatsächlich von Douglas Adams, dem großen Science-Fiction-Autor, der hat nämlich mal statt einer Kurzgeschichte, die er abliefern sollte, einen Aufsatz über die richtige Zubereitung von Tee geschrieben. Das fand ich sehr faszinierend. Wichtig ist, dass der Tee dass der Tee mit sprudelt kochendem Wasser aufgegossen wird und nicht in dem Moment, wo das Wasser anfängt zu sprudeln, das runternehmen und reinschütten, sondern warten, dass sich der Teekocher ausschaltet. Dann hat das Wasser 100 Grad erreicht. Wenn es nämlich anfängt zu sprudeln gerade, ist es noch nicht bei 100 Grad. Und erst bei 100 Grad entfaltet sich das Aroma von schwarzem Tee erst so richtig. Bei grünem Tee ist es anders. Das muss man bei 80 Grad aufbrühen. Nun, wenn man jetzt nicht weiß, wie 80 Grad sind, wartet man einfach eine Weile, nachdem es, ich weiß gar nicht wie lange, nachdem es gekocht hat, bis es runtergekühlt ist. Weil mein Teekocher hat auch keine Temperaturanzeige. Ich brauche mal einen neuen, der leckt und suppt schon die ganze Zeit. Ich könnte einen auf die Wunschliste stellen. Danke für alle lieben Hörer und Hörerinnen, die mir Sachen geschenkt haben. Habe ich mich schon für den tollen Comic bedankt von... Katja? Mein Namensgedächtnis ist gerade so schlimm. Ich hoffe, du verzeihst mir, wenn du nicht Katja heißt. Den Comics, die alten Knacker, den ich mir gewünscht hatte und den ich die ganze Zeit schon eine Folge hier machen wollte, weil es so ein toller Comic ist, aber irgendwie sind ständig andere Sachen. Nochmal vielen, vielen lieben Dank für den Comic und es kommt eine Folge über diesen tollen Comic, über diese tolle Comic-Reihe, über die alten Knacker, über Greise. Subversive Kreise ist ein wirklich, wirklich toller französischer Comic im Splitter Verlag. Ich kann ihn sehr empfehlen. Auch vielleicht hast du auch dir ein Weihnachtsgeschenk noch. Und ein anderer Hörer hat mir gerade Charles Dickens Weihnachtsgeschichte geschenkt auf DVD mit Patrick Stewart, weil ich es mir tatsächlich gewünscht habe. Ich habe das tatsächlich auf meine Wunschliste gestellt. Einer der wenigen Weihnachtsfilme, klassischen, richtigen Weihnachtsfilme, den ich richtig toll finde, schon einfach wegen Patrick Stewart als Ebenezer Scrooge. Das ist großartig. Und er hat mir den geschenkt. Vielen lieben Dank an Isador. Isador war es. Ich habe in der Küche fehlen mir alle möglichen Unterlagen. Nicht, dass sie in meinem Wohnzimmer parat liegen, wo ist auch nur Chaos da. Aber hier finde ich es gar nicht. Ah, ja, das ist halt Weihnachten und da schaut man die Weihnachtsgeschichte an. Vielleicht nehme ich den Film dann mit zu meinen Eltern, dann können wir uns. Ah, Moment, jetzt muss ich doch mal kurz hier rumgreifen und nicht schneuzen. Und dann können wir doch wenigstens einen Weihnachtsfilm anschauen, den ich, also klassisch. Ansonsten gibt es ja immer noch die Doctor Who Weihnachtsepisoden, die ich mir mit meinen Eltern auch gerne anschaue. Da haben die nämlich auch Spaß dran. Also man findet ja auch unklassische Weihnachtsfilme. Wobei ich solche Dinge wie Kevin allein zu Hause verabscheue und auch Stirb langsam. Es ist kein Weihnachtsfilm. Es tut mir ehrlich leid, liebe Leute, was immer ihr behauptet, das ist kein Weihnachtsfilm, nur weil er an Weihnachten spielt. Ich weiß, dass ich auch in die Podcasts, in den Sumpf und Data sein Hals gerne Filme bringe, die ich dann als Weihnachtsfilme deklariere. Da kommt demnächst was, weil ich es witzig finde, wenn da irgendwo ein Weihnachtsbaum auftaucht. Das ist ein Weihnachtsfilm. Da müssen wir nicht über den kleinen Lord reden, tralala. Das sind halt auch nicht Filme, die dann allgemeingültig als Weihnachtsfilme gelten. Wenn du auf jeder blöden Streaming-Playlist als Weihnachtsfilm Stirb langsam vorgeschlagen bekommst, fühle ich mich ehrlich gesagt noch ein bisschen verblödet, verarscht oder was auch immer. Nee, tut mir ehrlich leid. Nichts gegen den Film, der ist großartig, aber ich ziehe den nicht als Weihnachtsfilm auch nur annähernd in Erwägung. Also das ist auch kein Gegengewicht für mich zu einer toxischen Weihnachtsstimmung. Das ist so gar nichts. Das ist einfach nur, das ist ein wirklich toller Actionfilm mit einem großartigen Bruce Willis, wenn man auf das alles steht, ja. Aber der hilft mir nicht, Weihnachten zu vergessen oder Weihnachten zu feiern oder irgendwas in dieser Richtung zu tun, was mir tut, an Weihnachten. Weihnachten, Advent, Advent, wir sagen euch an den lieben Advent, sehe das erste Türchen brennt. Nee, falsch. Was haben wir denn da gesungen? Was hat denn da gebrannt? Die erste Hütte? Das kann nicht sein. Die erste Laterne? Laterne brennt? Laterne, Laterne, nee. Ich habe irgendwas haben. Ach, die Kerze, natürlich. Es geht ja um den. Es ist ja noch nicht mal Dezember und dann ist der erste Advent. Das hat mich als Kind immer unsäglich irritiert, wenn der erste Advent noch auf den November gefallen war. Und wenn der vierte Advent dann vielleicht noch am 24. war, das war ganz, ganz schlimm, weil 24. ist Weihnachten. Das geht nicht. Als Kind war ich da sehr eigen. Das hat mich sehr gestört, weil ich auch die Sache mit Heiligabend und Weihnachten, ja, Heiligabend, aber es war so ein blödes Wort. Das mochte ich irgendwie. Heiligabend. Abend. Klingt wie Abendbrot. Abendbrot. Und dann beim Abendrot esse ich mein Abendbrot. Auch so Worte, die ich nicht mochte. Ich mochte als Kind Worte nicht. Wenn Worte irgendwie falsch klangen, dann mochte ich die nicht. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Abendbrot war sowas. Weil ich mochte auch Brot einfach als Kind nicht. Heute freue ich mich über gutes, leckeres Brot. Mittlerweile kriegt man das auch in Köln, wenn man weiß, in welcher Bäckerei. Oder in welchen Bäckereien, Plural mittlerweile. Als ich nach Köln gezogen bin 1999, war Bäckerei Singular. Und da musste man wirklich suchen, welche Bäckerei in Köln tatsächlich akzeptables, gutes Brot hat. Weil das Brot in Köln war zu der Zeit richtig, richtig beschissen schlecht. Das war. Ich hatte die Theorie damals aufgestellt, weil mir Freunde, das war auch etwas taktlos von mir, ich hatte mich beschwert, oh, das ist Brot in Köln, das ist so furchtbar, die Kölner Bäcker, das geht alles gar nicht. Weil, okay, Frankensnobismus, es gibt Gegenden in Deutschland, wie die Eifel oder Franken, die haben einfach gutes Brot. Die sind bekannt und berühmt dafür, gutes Brot zu haben. gutes, was bei uns Schwarzbrot heißt. Hier in Köln ist es Graubrot, also sowas, ein gutes Roggenmischbrot einfach. Da sind die einfach bekannt dafür. Und in Würzburg musstest du die eine Bäckerei kennen, in der du kein Brot kaufst. Alle anderen konntest du bedenkenlos jeden Brotleib kaufen und der hat einfach lecker geschmeckt. Und in Köln war das genau umgekehrt. Und als ich mich da sehr darüber beklagt habe, hatte dann ein Freund, der aus einer Familie stammt, die früher schon sehr, sehr viele Bäcker hatten, der war empört, der Familienstolz war gekränkt. Das soll man nie machen. Hatte mir mit dem Siegel des Empörers erklärt, Köln wäre die erste Stadt gewesen, die nach dem Krieg schon wieder Brötchen hatte. Also historisch deswegen, weil Adenauer, was war es, Maisbrot oder Kartoffelbrot hat backen lassen? Ich glaube Maisbrot. Oder was war es? Was war denn das? Maisbrot. Also es war irgendein Mehlersatz. Der hat halt kein Mehl genommen, sondern kein Getreidemehl, weil das knapp war, sondern hat das Brot mit es gab eine Bäckerei, die gibt's leider nicht mehr hier in Köln, die ist wirklich, wirklich toll gewesen in der Innenstadt. Da waren endlose Schlangen, da bin ich auch wirklich lange mit dem Fahrrad hingefahren, um genau diese eine Bäckerei, wie hieß denn die, wo war denn die nochmal? Irgendwo in der Innenstadt. Da, wo das Milovic, denk mal, ist der Platz. Der heißt an der Hohen Straße. Ah, nee, nicht Hohe Straße. Verdammt, mein Namensgedächtnis ist bei Straßennamen noch viel schlimmer als bei Personennamen. Und da hatten die auch das Adenauerbrot und das war dann aber nicht nach dem alten Rezept gebacken, sondern dann, ich glaube, mit Maiskörnern drin. Und Adenauer hat halt damals, schlau und pfiffig, wie der Alte war, Bürgermeister von Köln damals, der hat ja einiges hier so mit einiges gemacht, was sehr halbseiten war in seinen Maßnahmen, aber der hat sehr viele clevere Sachen gemacht. Als Bürgermeister hat er hier, was man halt nach dem Krieg auch so machen musste, um irgendwie zu überleben. Das ist bestimmt kein Politiker, den ich heute gut fände, wenn ich heute von ihm regiert werden würden müsste. Aber so rückblickend schon jemand, der einem einen gewissen Respekt abgenötigt hat. Sowohl als Bürgermeister von Köln als auch als Bundeskanzler. Und wenn es auch einfach nur so der Respekt vor, ja, einem schrägen, aber doch ziemlich interessanten Menschen ist. Und der hatte Maisbrot backen lassen und dadurch war Mehl nicht mehr Mangelware. Und die kamen dann in das Mehl, kam dann in die Brötchen und dadurch hatte Köln, denn als erste Stadt nach dem Krieg kam in den Genuss, dass es wieder Brötchen gab, dass die Menschen, Leute wieder richtige Brötchen kaufen konnten und diesen Luxus genießen konnten. Wahrscheinlich konnten es die meisten eh nicht, weil es zu teuer war oder so, aber das wurde mir dann ganz stolz erklärt. Ist es jetzt so, dass ich Brötchen, ja, okay, kriegst du an jeder Ecke und Brötchen müssen schon schlecht sein, damit sie schlecht sind. Meistens sind irgendwie gut, obwohl auch bei Brötchen gibt es Unterschiede. Zum Beispiel, es gibt Brötchen, da merkst du, da wird als Gärmittel Selterswasser eingesetzt. Dann haben die so kleine Löcher, so kleine Poren. Sofort liegen lassen die Brötchen. Die sind nix. Und ganz wichtig ist bei den Brötchen, ist dieser längliche Einritz, damit das die Feuchtigkeit beim Backen abziehen kann. Dann wird das Brötchen kross. Die Rosenbrötchen, die runden, die diesen Stern haben, bei denen zieht das nämlich nicht so schön ab und die sind dann lätschert, wie man bei uns in Frankreich sagt. Meine Theorie, die ich dem Freund aus der Traditionsbäckerfamilie damals unterbreitet habe, weil ich mich geärgert habe, ich dachte, jetzt kriegst du ein, ne, so nicht, junger Mann, war nicht das Adenauerbrot, sondern natürlich gab's frische Brötchen und das, ich kannte das mit dem Adenauerbrot nicht und ich wusste nicht, wieso die damals Köln, ausgerechnet in Köln. Wie kam das, bitteschön, dass Köln so viel mehr Mehl hatte als andere Städte? Ja, wir waren halt einfach clever. Ja. Nein, meine Theorie war folgende. Natürliche Ressourcen in das Brot wurden natürliche Ressourcen gebacken, die es in der zerstörten Stadt Köln in großen Mengen gab. Schutt, Asche, Staub, zerstörte Häuser wurden klein gemahlen und in das Kölner Brot gemischt, unter das Mehl. Und dadurch war dann mehr reines Mehl für die Brötchen da. Und genau so hat das Brot in Köln geschmeckt, als ob die heute noch, also 1999 noch, immer noch Asche und Schutt unter den Teig mischen. Wehe dem Lehrling und dem Praktikanten, der den Aschenbecher nach draußen in den Mülltonnen auskippt, werden wertvolle Ressourcen verschwendet. Das hat mich sehr unbeliebt gemacht. Das kann ich gar nicht verstehen, ehrlich. Ja, Brot, Abendbrot, Abendrot. Als Kind mochte ich kein Brot, heute wünsche ich mir nach wie vor richtig gutes fränkisches Brot. Kriege ich nicht, wenn ich zu Hause bin. Da muss ich echt betteln und extra darauf bestehen, dass wir welches kaufen. Aber es gibt jeden Tag extra Brötchen. Ich habe extra Brötchen gemacht. Nein, nicht extra, jeden Tag, Mama. Mama, extra bedeutet, wenn man es an einem Tag besonders macht, nicht, wenn man an jedem Tag Brötchen hat. Vor allem, wenn es Airfryer aufgebackene Brötchen sind, die ich echt nicht so geil finde. Also der Airfryer, den ich da auch selber habe, den benutze ich jetzt auch nicht mehr so oft. Kann man schon tolle Sachen mitmachen, aber halt das, was man in einem Backofen auch macht, nur geht schneller oder ich weiß nicht. Brötchen aufbacken finde ich einfach, nee. Es ist nicht, es ist nicht. Also wenn schon, dann frisch. Gut, kann ich hier auch. Ich muss hier nur über die Straße gehen, dann habe ich auch sonntags frische Brötchen. Nee, Moment, der Bäcker hat sonntags nicht mehr auf. Boah, ich muss nicht über die Straße gehen. Ich muss 5 Minuten lang die Straße entlang gehen, um zum nächsten offenen Bäcker heute am Sonntag zu kommen, wenn ich Brötchen haben wollte. Das ist ja eine Zumutung. Nee, okay. Ja, gut, es ist Luxus, aber ich will ja auch keine Brötchen. Ich will gutes Brot. Kriegst du am Sonntag auch nicht. Schon mal gar nicht. Abendbrot, Brot. Irgendwie bin ich vom Advent, brennt. Ja, der Advent. Ja, es war auf jeden Fall wichtig für mich als Kind, dass der erste Advent, der durfte nicht schon im November sein. Das hat mich irritiert, das mochte ich nicht, das fand ich dann störend. Und der vierte Advent, wenn der an Weihnachten war, am 24. Der 24 ist auch eine viel schönere Zahl gewesen. 25 ist so eine blöde Zahl, die ich nicht mochte. 26 ging schon wieder, aber war zu groß. 24 war eine schöne, sympathische Zahl. Die bestand aus den Zahlen 2 und 4. In meinem synästhetischen Zahlenfarbsystem, Zahlenfarbsystem, ja. Freudsche Versprecher, nichts anderes. Zahlenfarb-Zuordnungssystem ist es gelb und vier. Gelb und blau. So funktioniert das bei mir. Das ist tatsächlich, die vier ordne ich synästhetisch der Farbe blau zu und die zwei der Farbe gelb. Und es kann echt passieren, dass ich dann statt der Zahl die Farbe sage, aber die Zahl meine. Ja, auf jeden Fall. Bei den beiden Zahlen ist es am stärksten. Ich glaube, ich habe ja auch schon mal eine lange Folge über Synästhesie gemacht. Muss ich nicht wiederholen. Was wollte ich denn jetzt? Ah ja, ja, und das wäre doppelt belegt. Das geht nicht. Also Weihnachten muss, der Heiligabend, der Weihnachten, das muss abends gefeiert werden. Da war man bei der Oma den ganzen Tag, damit zu Hause das Christkind den Weihnachtsbaum aufstellen kann. Und dann ist man am Abend, dann ist man in die Kindermette gegangen. Das Kind schon halt eher des Spektakels wegen gemacht, weil es war mir ja klar, dass der liebe Gott ausgedacht ist. Aber warum auch nicht? Ich wäre ja auch ins Kindertheater gegangen oder ins Kino oder habe selber Krippenspiele vorgeführt. Ob ich mir das jetzt ausdenke oder andere, war mir eigentlich egal. Kirche war halt einfach normalerweise halt wie Theater für Erwachsene, so langweiliges Theater. Wie eine Theatervorführung, die eher doof und langweilig war, aber in der Kindermette war es so ein bisschen weniger langweilig und es hat halt dazugehört. Ich bin halt hingegangen. Das habe ich auch schon, wie gesagt, 5 oder 6 Jahre alt muss ich gewesen sein. Das habe ich auch schon mal lang und breit erklärt, als ich aufgehört habe, an den lieben Gott zu glauben, weil ich begriffen habe, dass der liebe Gott ausgedacht ist. Damals war es der liebe Gott. Weil 5-Jährige, wenn sie an glauben, dann glauben sie an den lieben Gott, nicht an Gott. Gott kann ja was Abstraktes sein. Warum? Der liebe Gott ist der Opa mit dem Bart auf dem Wattebausch und der den Finger ausstreckt. Das ist der liebe Gott. Während Gott eine abstrakte Wesenheit ist, nur durch dieses eine Wort, das ist alles. Meine Güte, ist das einfach, wenn ich das gewusst hätte. Na, ehrlich, hätte ich das als Kind gewusst, hätte ich mir das nochmal überlegt. Hätte ich gewusst, was abstrakt bedeutet. Also, aber so war halt klar, der Weihnachtsmann, das Christkind, der Osterhase, der Almöhi, alle ausgedacht, dann ist Gott auch ausgedacht. Es war einfach eine logische Schlussfolgerung, die ich niemandem mehr mitteilen wollte. Ich wollte mich ja nicht nochmal blamieren. Habe ich mir jedes Mal, wenn ich irgendwie, habe ich auch schon alles erzählt, ich bin alter Mann, ich wiederhole mich. So ist das nämlich. Jedes Mal, wenn ich irgendwie stolz verkündet habe, ich habe jetzt wieder was Neues rausgefunden, das Christkind gibt's gar nicht, haben sie alle gelächelt, mitleidsvoll, wie man Kinder anlächelt, die meinen, was Schlaues zu sagen. Und dann habe ich mich furchtbar geärgert. Ich bin wild geworden, wie wenn der Advent am falschen Tag ist. Nein, da bin ich wirklich geärgert. Und habe mir gedacht, das sage ich jetzt niemandem mehr. Das weiß ja eh schon wieder jeder. Da bin ich wieder nur der Letzte, der es begriffen hat. Die Genugtuung gebe ich euch nicht, ihr Erwachsenen. Und habe das einfach für mich behalten und bin davon ausgegangen, dass das allgemeines Wissen ist. Und habe das dann erst sehr viel später festgestellt, das ist gar nicht so. Die glauben da echt dran? Wie doof sind die denn? Ist auch eine meiner grundlegendsten, unverrückbarsten, nicht sehr netten, eigentlich sehr unfreundlichen Überzeugungen, dass Glaube etwas ein Zeichen von Blödheit ist. Das tut mir jetzt leid, dass ich euch mit beleidige, falls ihr gläubig seid oder auch nur agnostisch seid und das für möglich haltet, dass es da was gibt, woran ihr glauben könnt. Oder wollt oder solltet oder vielleicht könnt einfach nur. Meine tiefliegende Überzeugung, seit ich 5 oder 6 Jahre alt bin, darauf basiert, dass auf meiner Überlegung ist, wer glaubt, wer gläubig ist, wer religiös ist, ist doof. Das ist auch nicht auszumerzen. Ich weiß, wie unsympathisch mich das macht und wie unschön das ist, das laut zu sagen. Also im 1:1 Gespräch mache ich das natürlich auch nicht. Ich möchte ja keine Gefühle verletzen, wie neulich da in dem Krankenhaus, dieser schreckliche Mensch. Dieser freundliche ältere Herr, der sich als schrecklicher Mensch entpuppt hat, weil er mir ständig von Jesus und Gott erzählt hat. Glaubst du an Gott, wenn ich das schon höre? Ich habe es auch schon erzählt. Ne? Da ist man als Krebspatient mittlerweile echt missionarisches Freiwild geworden. Und man sagt, ich habe Krebs. Kommt bei ganz vielen Leuten die Frage, glaubst du an Gott? Nein, und es geht dich auch gar nichts an, du blöder Christenarsch. Behalt deinen Gott für dich. Ich erzähle dir doch auch nicht von Terry Pratchett. Glaubst du an den Zauberer Rincewind?
Nein, wer ist das?
Den gibt's. Ich glaube fest an ihn. Der bestimmt mein Leben. Nein, tut er nicht. Ist eine fiktive Figur. Hat sich jemand ausgedacht und ist zu einer Kultfigur geworden für eine große Kultgemeinde wie Terry Pratchett, die Scheibenwelt, für viele Leute etwas Kultisches ist, wie Star Trek ein Kult ist, wie alle möglichen, wie Harry Potter, wie alle möglichen fiktiven Franchises eine große Kultgemeinde haben, Leute, die das kultisch verehren und auch es knistert wieder im Kamin. Tracht, hört ihr es? Ich hätte mich echt nicht in die Küche setzen sollen. Egal, aber ich sitze hier gerade momentan so gern in meiner Küche. Habe ich lange nicht mehr gemacht früher. Ich hatte hier während der Pandemie, als man sich alles plötzlich nach Hause hat liefern lassen, war die Küche irgendwann die Abstellkammer für leere Kartons, weil die Müllabfuhr nicht mehr nachkam, Altpapier wegzukarren, hat sich ja alles gestapelt. Ich konnte meine Küche am Schluss nicht mehr benutzen. Die ist ja eh nicht sehr groß. Also habe ich meine ohnehin schon kleine Wohnung nochmal um ein Drittel verkleinert, wenn ich das ausgehalten habe, weiß ich gar nicht. Und habe alle Mahlzeiten im Wohnzimmer eingenommen. Meine Güte. Küche, kultische Verehrung. Aber es ist halt leider so, das kriege ich nicht raus. Glauben an Religion, an Gott, an die Bedeutung von Weihnachten ist ein Zeichen von Blödheit für mich. Ich werde das öffentlich nicht zugeben, wollte ich gerade sagen. Das habe ich gerade getan. Doof von mir. Nein, aber ich will es natürlich auch anderen Leuten nicht verderben. Deswegen wäre ich eigentlich schon deswegen lieber gerne an Weihnachten hier geblieben, damit ich nicht dann am Ende noch schlechte Laune habe und meinen Eltern den Spaß verderbe, weil die mögen es ja. Meine Mutter hat jetzt schon überall Weihnachtsdeko aufgebaut und ist ganz stolz auf ihre Weihnachtsdeko und die haben den Baum wahrscheinlich auch jetzt schon aufgestellt und ach, und heute wird Advent gefeiert und dann ist die glücklich und die beschweren sich auch die ganze Zeit über das doofe Radioprogramm, aber schalten das Radio auch nie aus. Ich verstehe es auch nicht. Naja, und dann muss ja auch der Ovi und so. Erstaunlich. Hallo Tanja, du wusstest den, kanntest den Witz mit dem Ovi nicht. Der einzige Mensch, den ich kenne, der den Ovi lacht, noch nie gehört hat. Ich werde es meinem Vater berichten. Aber erst, wenn ich den Witz höre. Weil er dann wieder darauf wartet, dass die alle lachen und dann kann ich ihm das sagen. Das ist tatsächlich jemand. Ich weiß nicht, ob du den Witz gut fandest oder darüber gelacht hast. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber zumindest hast du ihn noch nicht gekannt. Und das kann ich meinem Vater dann berichten. Dann hat er auch an Weihnachten ein Erfolgserlebnis. Nicht, dass er das braucht, glaube ich, um diesen Witz zu erzählen. Gottes Kind Ovi lacht. Ja, ja. Wir glauben an den Ovi. Weihnachten ist einfach der ultimative die ultimative Quelle von Aberglauben. Also Glaube gleich Aberglaube, Glaube gleich dummer Glaube. Nach meinem. Ihr dürft das gerne anders sehen. Sagt es mir auch ruhig. Habe ich keinen Vertrag mit. Mach das. Das lassen eure Dummheiten. Ihr hört mir zu. Das ist allein schon berechtigt, euch mir alles zu sagen. Also, ich habe für meine Kunst gelitten. Jetzt seid ihr dran. Und das dürft ihr mir auch wieder zurückgeben, wenn ihr unter dem leidet, was ich sage. Das ist nur gerecht. Der ultimative Aberglaube, ja. Es ist nicht so sehr, dass man unbedingt an Gott oder das Christkind glauben muss, um an Weihnachten zu glauben. Das ist es ja gar nicht. Die hartnäckigsten Agnostiker und Atheisten feiern Weihnachten. An das Christkind und den Nikolaus glauben wir eh nicht mehr. Wenn wir an den Nikolaus glauben, dann kommt immer, ja, der Nikolaus von Syra, nee, wie hieß der Ort heute in der Türkei, der Bischof und so und so. Ist mir doch wurscht, ob der Mann gelebt hat. Das ist wie, irgendwann war die Erkenntnis für mich, hat mich total umgehauen, dass Jesus von Nazareth tatsächlich gelebt hat, weil es halt amtliche Dokumente gibt. Strafgerichtsakten. Der Jesus von Nazareth hat existiert, weil es Unterlagen gibt, dass er zum Tode verurteilt war. Also eine Gerichtsakte. eine Strafakte. Also der hat eine Polizeiakte hinterlassen. Jesus von Nazareth war ein verurteilter Verbrecher. Jetzt können wir darüber reden, ob das Justizmord war oder das falsche Justiz war oder was auch immer, über das Rechtssystem, über Rufmord, über falsche Anklage, über alles Mögliche, ob das gerechtfertigt war. Ich möchte nicht die Todesstrafe verteidigen. Das ist das Letzte, was ich in Das ist wirklich wörtlich das Letzte, was ich für irgendein Verbrechen, also auch nicht Auge um Auge und wirklich nichts rechtfertigt in meinen Augen die Todesstrafe. Denn einem Menschen das Leben zu nehmen, ist eine furchtbare Vorstellung. Und Tod am Kreuz, ich habe neulich Spartacus gesehen, ich habe geheult, weil ich ohnehin momentan emotional so angeschlagen bin, dass ich es zwar schaffe, mit den Dingen, die mich selber betreffen, also Krebs, Krankheit, alles Mögliche, eine Mauer um mich herum aufzubauen. Aber wenn ich mir Filme anschaue oder Bücher lese oder Hörbücher höre, bin ich unglaublich nah am Wasser gebaut. Da passiert, da reicht das Kleinste. Und ich habe Pipi in den Augen und Kloß im Hals. Da kann ich gar nicht mehr anders. Ich finde es auch sehr unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist kein schönes Gefühl. Das ist immer noch eine zu weinen ist etwas, was immer noch Scham hervorruft. Einfach weil es ja wirklich kein körperlich unangenehmes Gefühl ist. Also das ist nicht schön. Aber es passiert einfach. Und ich hatte mir Spartacus angeschaut. Am Schluss habe ich geheult. Falls ihr mal den Film lange nicht mehr gesehen habt, schaut euch den mal an. Ein toller Film. Es ist wirklich, alle beteiligten Schauspieler und Schauspielerinnen von Kirk Douglas, Peter Ustinov, oh, großartig, Peter Ustinov allein. Der hat gar nicht so eine Riesenrolle, wie man annimmt, weil er einfach sehr lange nicht vorkommt. Das ist ja der Sklavenhändler, der ursprünglich Spartacus gekauft hat. Also es fängt mit Peter Ustinov an und es hört mit Peter Ustinov auf. Der Sklavenhändler, der die Bergminen besichtigt, um neue Sklaven für seine Gladiatorenschule zu kaufen. Und der am Ende dann mit der Frau von Spartacus Rom verlässt, der sie ist freigekauft worden und er bringt sie weg, flieht aber auch, weil er selber auch in Gefahr ist. Und sie sehen vor den Toren der Stadt, sehen sie am Beginn der Via Appia Spartacus am Kreuz hängen. Und Spartacus Frau geht hin zu dem Kreuz, um Spartacus zu zeigen, du hast einen Sohn, hier ist dein Sohn. Und ihn noch einmal zu sehen und Ustinov, der verzweifelt ist, bitte hab Gnade, sag nichts, lass uns hier verschwinden. Der dann auch, du siehst auch in seinem Gesicht alle widersprüchlichen Gefühle, weil er zwar definitiv keiner der Guten in diesem Film ist, sondern ein ziemlich windiger Typ, aber eben auch nicht einer von den ganz Schlechten. Ustinov hat das toll gespielt. Und dieser Moment, diese Kreuzigung, da ist mir alles, alles durchgegangen. Also Kreuzigung, ne? Wir vergessen das immer. Das Kreuz war ein Galgen, das Kreuz war ein Hinrichtungsgerät. Das ist, als ob wir in der Kirche ein Schafott an der Wand hängen hätten. Würde da eine Galgenschlinge hängen? Die Römer hätten damals nicht gekreuzigt, sondern erhängt. Dann würde heute in jeder Kirche, in jeder christlichen Kirche, eine Galgenschlinge hängen, ein Galgenbaum. Das wäre dann unser Symbol. Oder der Fisch. Warum war das mit dem Fisch eigentlich nochmal? Was hatte der Fisch für eine Bedeutung? Vielleicht wäre es dann doch der Fisch geworden. Wer weiß. Was hatte denn der Fisch für eine Bedeutung? Das wusste ich mal. Vergessen. Also man muss nicht an das Christkind glauben, aber man glaubt an Weihnachten. Woran glaubt man an Weihnachten? An den Satz, aber es ist doch Weihnachten. Denn dieser Satz hat eine magische Bedeutung. Dieser Satz hat echte, praktizierte Magie. Das ist wie wenn Harry Potter seinen Zauberschwengel schwingt und Christmasius Blutificatus sagt. Ist jetzt nicht schlechteres Latein als die Zaubersprüche von Frau Rowling. Also, neulich mit einer Nachbarin unterhalten, die hat das auch mal gemeint. Ja, tolle Bücher, aber so schlecht geschrieben, mein Gott, ist das schlechtes Englisch gewesen. Sie wollte damit damals ihr Englisch aufbessern und hat gemerkt, dass sie das nicht mit den Büchern nicht kann. Ja, da ist was dran. Und die Zaubersprüche waren noch schlimmer. Also das hat mich schon damals ganz furchtbar gefuchst. Dieses blöde Zauberküchenlatein, mit dem die ihre blöden kleinen Zauberstäbchen schwingen. Mein Gott, also kindischer, egal. Christmasius Verblödikus. So ist das, denn der Satz, es müsste wirklich zu diesem Satz immer jemand einen Zauberstab schneiden. Vielleicht mache ich das. Ich nehme mir einen Zauberstab mit, wenn wir am Weihnachten am Tisch sitzen und das vierte Stück Christstollen auf den Teller geladen wird. Oder nicht der zweite Teller, den man sich voll macht, sondern der dritte oder der vierte. Weil es ist doch Weihnachten. Dann schwinge ich den Zauberstab, damit die Magie auch wirkt. Weil es ist dieser Satz, der bewirkt, dass alles, was sonst an allen anderen Tagen des Jahres als schädlich, ungesund ist für die Verdauung, für die Nerven, für das seelische Gleichgewicht, für die Psyche, für egal was, für den Geldbeutel, das Konto, für die Umwelt. Das ist mit diesem Satz, aber es ist doch Weihnachten, einfach aufgehoben und nicht existent. Man stopft sich massenweise Gänsebraten mit Klößen und Rotkohl rein. Man frisst Raclette stundenlange, den fettesten Käse, den man sich vorstellen kann. Immer noch ein Pfännchen drauf oder was immer man halt an Weihnachten isst. Und 2 Stunden später muss schon wieder Kaffee getrunken werden. Und dann gibt es wieder Christstollen in rauen Mengen und dazu Torten. Und wie heißt denn der wirklich sehr leckere, geile italienische Weihnachtskuchen, Panettone, glaube ich. Ja, liebe ich auch. Auch viel zu viel davon. Alles Kalorien und Fett- und Zuckerbomben, die man echt nicht essen sollte in solchen Mengen. Die muss man in Maßen essen, weil die Verdauung das irgendwann alles nicht mehr packt. Und die kriegt man immer noch eins drauf. Einfach mit dem Satz, ach komm, eins geht doch noch, ist doch Weihnachten. Ja, aber dadurch wird's nicht gesund. Dadurch ist es immer noch ungesund. Aber es ist doch Weihnachten. Mit diesem Satz und auch mal mit diesem Tonfall sind alle Bedenken magisch ausgeräumt. Das ist das, woran wir glauben. Es ist doch Weihnachten. Verpackungsmüll in rauen Mengen herstellen. Denkt immer an die Loriot-Folge Weihnachten bei Familie Hoppenstedt. Kennt ihr das Ende? Bitte. Wo sie den ganzen Weihnachtsmüll einfach in den Flur kippen wollen und unter der Lawine begraben werden. Weihnachten? Weihnachten. Das ist jetzt auch sowas, das schaue ich mir an Weihnachten dann gerne an. Weihnachten bei Familie Hoppenstedt. Dicky sagt ein Gedicht auf. Zicke, Tacke, Hühnerklacke. Da freue ich mich dann wieder. Das geht. Weihnachten bei Familie Becker ertrage ich nicht. Das geht nicht. Das ist schmerzhaft. Da kann man abgebrüht in jeder anderen Hinsicht sein, weil auch als Atheist kann man daran glauben. Das ist normal. Das ist so das ist Alltagsaberglaube. Die Beleuchtung und die kitschige Beleuchtung und der Baum und es muss die kitschige Beleuchtung allein. Es darf nicht einfach dieses Licht angemacht werden. Es muss schön schummrig und stimmungsvoll sein, was man sich sonst auch irgendwie nicht so macht. Weil irgendwie das ist so Kerzenschein. Ja, schon mal ganz nett, aber meistens hat man doch nicht irgendwie zu Hause nette Kerzen an und macht sich schummrig. Das macht man doch in seltensten Fällen. Jetzt mal ganz ehrlich, wie selten macht man das? Es ist jetzt nicht schädlich, es ist jetzt nicht schlecht. Das will ich damit gar nicht sagen. Es kann ja wirklich nett sein. Aber das macht man doch eigentlich nie. Aber es ist Weihnachten, dann muss das sein. Das muss dann sein. Da kann man nicht die Deckenlampe anmachen. Nein, das muss doch schön und schön sein, das Licht. Bei uns wird dann tatsächlich immer irgendwann das Licht angemacht, damit wir die Liedertexte singen können oder damit wir beim Geschenke auspacken erkennen können, was wir bekommen haben. Da wird immer das Licht dann wieder angemacht. Aber vorher muss es besinnlich sein, das Licht. Und die Musik. Weihnachtschoräle. Klassische Weihnachtsmusik finde ich furchtbar und ich höre gerne klassische Musik. Aber klassische Weihnachtsmusik finde ich wirklich schrecklich. Das mag ich nicht. An Weihnachten muss das laufen, da gehört das dazu. Keiner mag das. Seid ehrlich, mögt ihr klassische Weihnachtsmusik, Weihnachtschoräle? Nein, mit ziemlicher Sicherheit nicht. Die würdet ihr euch nie anhören. Aber mit dem Satz, aber es ist doch Weihnachten. Klick, wird irgendwas im Gehirn umgelegt, der Zauberschwengel wird geschwungen und wring. Auf einmal findet man das alles toll. Und das muss sein. Man leidet, man findet es aber nicht toll. Es zersetzt die Nerven, es zersetzt die Leute sind gereizt, die ganzen Streitereien, die an Weihnachten passieren, die passieren alle wegen diesem Erwartungsdruck, der durch, aber es ist doch Weihnachten, ausgelöst wird. Es muss schön sein, es muss besinnlich sein, es müssen diese Dinge, die man das ganze Jahr über nicht machen würde, weil man weiß, dass man sie aus guten Gründen nicht machen würde, weil sie furchtbar sind, weil sie ungesund sind, weil sie schrecklich sind, weil sie stressig sind, weil sie nervig sind, weil sie blöd sind. an Weihnachten muss man die machen mit dem Lächeln im Gesicht und sich einreden, dass man das mag. Weil ist doch Weihnachten, Schwingen und Magie. Schrecklich. Und deswegen dann auch der erste Advent. Das muss dann Advent gefeiert werden. Ich habe keinen Kranz. Ich habe mir mal tatsächlich einen Adventskranz aus Rohrleitungsstücken zusammengeschraubt. Das war gar nicht so verkehrt. Da konnte man auch die Kerzen reinschrauben. Sah scheiße aus. Aber oh Gott, was macht man nicht alles? Ist doch Weihnachten. Wo habe ich den denn? Den habe ich wahrscheinlich irgendwann dann doch entsorgt. Das ist eigentlich schade, den hätte man ja noch was mit reparieren können. Habe ich bestimmt auf den Sperrmüll geschmissen. War scheußlich, das Ding. Aber es war mein... Oder nein, ich habe das auseinandergebaut und dann diese Rohrstücke, diese Winkelstücke und so und wieder anders zusammengesetzt und dann tatsächlich einen Kerzenständer draus gemacht. Der war eigentlich ganz cool. Habe ich auch irgendwann weggeschmissen. Naja, egal. Lange her. Ja, dann ist das Advent. Ein Türchen. Wir hatten... Adventskalender mochte ich natürlich schon. Also meine Mutter hat auch wirklich schöne Adventskalender gemacht. So schön große, in Christbaumform ausgesägte Laubsägearbeit und dann bemalt mit lauter wirklich wunderschönen, 24 schönen Weihnachtsmotiven. Also was man halt dann so Nikolaus und Plätzchen und Schneemann und so Engel und so, was ich als Kind einfach geliebt habe. Und die hingen dann da auf der Treppe. Das heißt, jedes Kind hatte seinen Platz auf der Treppe. Wir standen dann wie die Orgelpfeifen, hatte den Baum. Was hatte ich denn für eine Farbe? War meiner der rote oder der grüne? Es gab grün, rot, gelb und blau. Und jedes Kind hatte seinen. Jetzt weiß ich echt nicht mal. Ich glaube, meiner war der grüne. Ja. Und hat dann unter jedem dieser Weihnachtsbilder war dann ein Nagel und da war ein Säckchen dran. Ihr kennt solche, warum erkläre ich euch das? Ihr habt solche Weihnachten. Also Adventskalender mit Säckchen und kleinen Geschenken drin sind ja nichts Besonderes mehr. Das hat man ja heute, wenn man cooles Eltern ist, dann macht man das mit den Kindern. Wir hatten sowas ja sogar in der Firma. Allerdings war das halt vorgekaufte Girlande mit Säckchen. Und dann haben wir Lose gezogen, damit jeder mal wenigstens an einem bis zwei Tage was zu naschen hatte. Da war dann halt ein bisschen Naschzeug drin. Ich auch gerne mal eine Tauschbörse los, wenn ich Gummibärchen bekommen habe. Mag ich nicht. Aber Schokolade war immer lecker. Also auch das haben wir dann auch irgendwann bleiben lassen. Das war dann in der Firma auch so, ganz häufig ist es vergessen worden. Fand ich dann irgendwie auch schade. Dachte ich mir, naja. Also wenn man schon mal irgendwie eine nette, angenehme Erinnerung an sein Berufsleben mitnehmen kann, dann wär's doch, das war ganz ehrlich, ich versuche gerade mich daran zu erinnern, ob ich meinen Beruf eigentlich mochte oder nicht. Das ist total schwer. Neulich ist der ehemalige Intendant vom WDR gestorben, Müntefering. Da habe ich auch eine Erinnerung an den, die mir die Erinnerung an diesen Menschen, der jetzt ja gerade gelobt und gejubelt wird, der Vater der Maus und der Vater des Kinderfernsehens und Hobby Tobby und das Fliebertüt und was nicht alles. Und ich habe den mal auf einer Feier erlebt, auf einer unserer Firmenfeiern, Firmenjubiläum. Und ich habe ja nicht beim WDR gearbeitet, sondern der WDR war unser Hauptkunde. Und wir haben eigentlich immer rumgekrebst, seit ich mich erinnern kann, war halt die Auftragslage schlechter. WDR war unser Hauptkunde und der Hauptkunde hat uns gerne mal am langen Arm verhungern lassen. Und da stand Münte auf der Feier, wo wirklich... um ihn rum lauter nur Leute waren, die halt unsere Firma kannten, weil wir eingeladen hatten. Und es dem auch egal war, wer da stand, der kannte ja niemanden aus unserer Firma, also außer den Chefs. Also hat er sich auch gar nicht drum gejuckt, dass da vielleicht die Angestellten stehen und verkündet gerade so, ja, unsere Firma, ja, das ist hier so eine nette kleine Künstlerwerkstatt. Ja, ja. Und das sollte aber auch schön bleiben. Ich dachte mir, ey, du Arsch. Also, kannst du dir wenigstens die Mühe geben, das nicht auf der Firmenfeier zu sagen, wo es ja jeder hören kann. Weil mir auch echt, wirklich. Ich weiß auch nicht. Ist halt ein Moment gewesen. Vielleicht hat er das gar nicht so gemeint. Vielleicht war das auch gar nicht so böse. Aber der Anfang klang ja so, ist so eine schöne kleine Künstlerwerkstatt. Hier bin ich gerne und oft, trink mit den Künstlern ein Glas Rotwein und rauche eine Goloise. So kam das in dem Moment, wo ich mir auch erst noch mit verwundert war. Ich hatte den nie bei uns in der Firma gesehen. Hat sich da jetzt nicht wirklich engagiert. Suchen wir mal die kleinen Zulieferfirmen, die für uns die Sendung mit der Maus so schön machen. Okay, naja gut, vielleicht hat er sich ja mit den Chefs mal irgendwo getroffen. Das kann ja auch sein. Ist nie über das Büro im vorderen Teil der Firma rausgeschafft. Keine Ahnung. Aber dann so ein Satz, und da sollen die auch mal schön bleiben. Die sollen mal schön kleine Brötchen backen für die Großen. Wollen wir denen mal nicht zumuten. Und wir haben echt immer rumgekrebst und versucht, über Wasser uns zu halten. Also, und jetzt, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe 20 Jahre lang die Maus gezeichnet und insgesamt 23 Jahre lang überhaupt Trickfilme für den WDR gezeichnet. Und heute, das ist aber jetzt auch Meckern, also das ist jetzt Victim, ich weiß nicht, ob das jetzt Victim-Blaming, Self-Blaming ist oder die Schuld auf andere Leute zuschieben. Ich weiß, dass ich absolut geschäftsuntüchtig bin und deswegen mit gutem Recht sagen kann, ich bin auch selber daran schuld, dass ich heute so eine niedrige Rente habe, weil ich es echt nie geschafft habe, bei Gehaltsverhandlungen mal ein bisschen mutiger zu sein oder auch einfach nur mal mich auf die Hinterbeine zu stellen und zu sagen, ja gut, ich kann auch woanders arbeiten. Ich habe die Firma ja auch nie verlassen, habe mir auch nie getraut. Bis heute frage ich mich eigentlich, ob das jetzt schlau oder ein Fehler war, weil meine Festanstellung in dem Job, in der Branche Trickfilm, ist schon was wert, wenn du jeden Monat weißt, wo deine Miete herkommt. Aber wenn du am Ende vom Monat das Konto leer ist und immer schon eine Woche vorher, und du dann bei Gehaltsverhandlungen, wenn dann mal endlich eine stattfindet, als erstes dir von deinen Arbeitgebern den Vorwurf, wie kann denn das sein, dass du nicht mit deinem Geld zurechtkommst? Du verdienst doch nicht eben schlecht. Also wirklich, hast du schon mal überlegt, ob du vielleicht Trickbetrügern aufgesessen bist, die dein Konto leeren? Ich habe das, glaube ich, weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Also jetzt sage ich es gerade öffentlich, aber das ist tatsächlich der Beginn einer Gehaltsverhandlung gewesen. Diesen Worten hat das mal angefangen und dann stehst du so da und hast eigentlich in dem Moment sollte man als Angestellter aufstehen und sagen, wir setzen einen neuen Termin an und dann nehme ich einen Rechtsvertreter mit. Traut man sich dann in dem Moment nicht. Und dementsprechend war das Ergebnis dieser Gehaltsverhandlung dann am Ende auch nicht so, wie ich mir das gewünscht habe, weil da wird einem gleich der Wind aus den Segeln genommen. Man sollte auch bei Gehaltsverhandlungen nie mit, ich komme mit dem Geld nicht klar, nicht zurecht, dass ihr mir bezahlt. Ich komme mit meinem Gehalt nicht mehr zurecht. Das stimmt ja. Inflationsausgleich gab es bei uns nie. Das ist immer alles teurer geworden, aber man ist jedes Jahr beim gleichen Gehalt geblieben. Hat das echt nur sehr, 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 sehr selten mal erhöht bekommen. Man sollte, wenn man weiß, dass man gute Arbeit macht, das anbringen. Ich mache gute Arbeit, aber ihr bezahlt mich nicht dafür. Entweder ihr bezahlt mich für die Arbeit angemessen oder ich mache keine gute Arbeit mehr. Habe ich mir auch nie getraut. Ne? Also, und selbst wenn, nun ist es aber auch so, ich will jetzt auch nicht meiner Firma hier die Schuld geben, das waren alles Ausbeuter, waren es ja auch nicht. Das ist auch wieder eine falsche Erinnerung, weil ich genauso gut weiß, wie oft die ihren Mitarbeitenden geholfen haben und wie oft die für die da waren und wie die gestrampelt haben, die Firma überhaupt am Leben zu halten, dass keine Kündigungen und nichts sein mussten, ganz lange. Natürlich kam auch das immer wieder vor. Es ist immer so und so gewesen. Es ist nie schwarz oder weiß gewesen. Es ist immer eine große Mischgelage. Meine Chefs, meine Kollegen und Kolleginnen sind genauso wie ich komplexe Menschen. Die sind nicht einfach nur das eine oder das andere, so gesehen, waren auch sind solche Erinnerungen dann ganz schwierig. Aber selbst wenn die mir hätten viel zahlen wollen, hätten sie es nicht gekonnt, weil ja, der WDR war unser Hauptkunde und ganz häufig gab es dann nur den WDR. Und wenn man da klein gehalten wurde, und das wurden wir, ob das jetzt an Müntefering lag oder auch nicht, der war ja auch nicht die ganze, das ist ja auch Er ist ja auch schon lange nicht mehr Intendant gewesen. Da waren ja dann wieder andere zuständig und da hat er gar nicht mehr, ich weiß nicht, ob er als graue Eminenz im Hintergrund. Und wie gesagt, ich weiß auch nicht, das war dieser eine Moment, wo ich da stand und echt das Gesicht runterfiel, wie jemand so eine Unverschämtheit fertigbringen kann. Das kann auch wirklich sein, dass das ein Lapsus war, dass das vielleicht auch gar nicht seine Absicht gewesen war oder dass ihm sowas nach dem zweiten Kölsch einfach entschlüpft war oder vielleicht, wer weiß, was da dahinter steckt. Ein kleiner Moment darf nicht pass pro toto für das Ganze stehen, ist mir schon klar, aber es fällt mir wirklich sehr schwer, da nicht heute mit einer gewissen Verbitterung zurückzudenken. Ich habe so lange für den WDR gezeichnet und heute warte ich immer noch, dass mir meine Grundsicherung. Ich lebe heute in Altersarmut. Weil das ist, wenn man Grundsicherung beantragen muss. Das ist nichts anderes. Klar, ich komme zurecht, ich komme mit meiner Rente und dem, was ein bisschen Unterstützung von der Familie, komme ich irgendwie zurecht. Es ist jetzt nicht so, dass ich. Also ich habe tatsächlich Zeiten, während ich gearbeitet habe, gehabt, wo es mir finanziell deutlich schlechter ging als jetzt. Aber es ist nicht so, dass ich irgendwie große Sprünge machen kann. Beim Einkaufen nur das Billigste. Und Einkaufen wird teuer. Und es gibt Monate, da ist dann auch am Monatsende, wird es dann richtig knapp. Wenn mir jetzt dieser Vorschuss nicht bald bezahlt wird, auf das die Grundsicherung, die mir seit März nicht ausgezahlt wird, seit März steht die mir zu, und weil dieser Antrag einfach immer nur verschleppt wird, wird mir das nicht ausgezahlt. Und jetzt kriege ich einen Vorschuss auf diese Nachzahlung. Hat mir dann der zuständige Sachbearbeiter vom Sozialamt geschrieben, ja, Ende der Woche werde ich einen Vorschuss überweisen. Nun ist jetzt so, dass das Ende der Woche schon vorbei ist. Es kann sein, dass er das überwiesen hat Ende der Woche. Es kann auch sein, dass er eine andere Woche gemeint hat. Das ist bei dem Sachbearbeiter nämlich tatsächlich durchaus möglich. Nur, es ist noch nicht auf meinem Konto angekommen. Und da war gerade sehr große Ebbe. Zum Glück hat die Deutsche Rente AG, wie heißt denn das, es ist meine Rente diesen Monat ein paar Tage eher überwiesen worden, nicht erst am 1., sondern schon am 27. Also das hat dann gerade nochmal gelangt. Aber es war jetzt diesen Monat zum ersten Mal tatsächlich seit langem wieder dieses Gefühl, dass ich als arbeitnehmender Trickfilmer durchaus vertraut hatte, so der Monat ist zu Ende, aber leider nur auf dem Konto, aber noch nicht im Kalender. Ein beschissenes Gefühl. Und wenn du weißt, du kannst auch nicht mehr arbeiten, weil ich kann es auch nicht mehr. Ich werde es gar nicht mehr, ich werde es echt nicht mehr schaffen. Und du deine Situation auch nicht wirklich nochmal verbessern kannst. Als Rentner könnte man ja noch arbeiten. Das heißt immer, ja, du kannst ja als Rentner auch noch arbeiten. Ja, erstmal musst du was finden, du musst ja Jobs finden und dann musst du auch arbeiten können. Das ist ja nicht, dass ich rüstiger, gesunder Rentner bin, der noch richtig voll im Saft steht. Ich bin Frührentner und zwar aus gesundheitlichen Gründen. Ich kann nicht arbeiten. Da ist man echt so ein bisschen, da ist man gekniffen. Und dann kommt dann so eine Nachrichtensendung, großer Lob auf Münche, bei mir ein bisschen in den falschen Hals, was nicht gerecht ist, weil der hat wirklich enorm viel. Müntefering hat wirklich tolle Sachen für den WDR, fürs Kinderfernsehen und alles. Darf auch zu Recht gelobt werden. Ich möchte das klarstellen, dass das ein sehr, sehr subjektives was sehr subjektiv ist, was ich da gerade gesagt habe, und wirklich nur so eine Momentaufnahme. Aber das kommt dann bei mir in dem Moment einfach in den falschen Hals. Da kriege ich, da habe ich dann so, gerade nicht so, da bin ich, da fühle ich mich etwas unvorweihnachtlich. Da bin ich nicht in der Weihnachtsstimmung, nicht gerade, da bin ich etwas unchristlich. Vergeben und vergessen, da ist eher Altes Testament bei mir angesagt. wie komme ich denn jetzt drauf? Ach ja, schöne Erinnerung an das Arbeitsleben. Mein Gott, ja, ja, ja. Der Adventskalender? Naja, gut. Der Christbaum. Ich hatte tatsächlich mal einen kleinen Christbaum gekauft, weil ich gerade mit Küchendienst dran war. Auch sowas. Küchendienst. Einkaufen gehen. Ist immer schön gewesen zu wissen, man kriegt Druck und Zeitdruck. Ja, bist du schon fertig mit der Szene? Das muss noch ausgerendert werden. Mach mal, wir müssen das dem Kunden schicken. Kannst du mal Klopapier kaufen gehen? Das Klopapier ist alle. Du, ich muss hier gerade rendern, aber das Klopapier ist alle. Ja, du, ich muss hier gerade echt, ich kann ja nicht. Ja, aber du bist mit dem Küchendienst dran. Ja, kann man den Praktikanten schicken? Nee, das haben wir hier so demokratisch beschlossen, dass jeder mal drankommen muss mit Küchendienst. Du musst Milch und Klopapier kaufen gehen. Ja, dann erklärst du bitte dem Kunden, warum die Szene heute nicht kommt. Das muss man so hinkriegen. Naja, Erinnerung. Und damals hatte ich dann tatsächlich einfach, wenn ich schon im Supermarkt war, habe ich so einen kleinen Christbaum, so ein Tisch-Christbaum, aber so einen richtigen mit Tanne und so gekauft. Die haben dann so kleine Holze, wie groß war der? Knapp einen halben Meter oder so. Und den habe ich dann mitgebracht. Irgendwo hatten wir sogar irgendwelche Lichterketten. Aber ich habe den mit Ü-Eier-Figuren geschmückt. Denn das war zu der Zeit, das ist so lange her, da war in den Überraschungseiern waren Herr-der-Ringe-Figuren noch drin. Kennt ihr die noch? Also wirklich aus den Peter Jackson Herr der Ringe Filme. Ich habe noch einige von denen. Zwei davon stehen bei mir in einem Pflanzentopf unter der Yucca-Palme, die, nachdem ich sie umgetopft habe, auch nicht mehr weitergewachsen ist. Aber da stehen Gimli und Legolas. Und Gimli rennt durch das Granulat und Legolas rennt durch das Granulat und Gimli steht vor einem Stück Stein, das ich wahrscheinlich unerlaubterweise mal am Nordkap eingesammelt habe. Das steht da. Und da steht Gimli davor, weil Felsen. Und weil damals ein paar Kollegen und Kolleginnen so auf diese Herr der Ringe Ü-Eier-Figuren standen, haben die einfach, ich weiß nicht, palettenweise Ü-Eier gekauft. So richtig so eine große, mehrere Paletten voll, ein großer Stapel. Wir haben da wochenlang Schokolade gefressen und es war denen auch wurscht, was mit der Schokolade oder allem und den anderen Sachen. Die wollten nur die Ü-Eier aufmachen. Das wurde dann auch reguliert, dass man jetzt nicht alle auf einmal aufmacht wegen der Schokolade. Das wurde ja schlecht, sondern dass nur so eine Palette am Tag oder sowas geöffnet wurde. Und jede Figur, die nicht Herr der Ringe war, aufgeknipst, wieder zu, weggelegt. Und ja, nachdem die alle ihre Herr-der-Ringe-Figuren hatten, haben wir dann so während der Arbeit oder in den Pausen, meistens eher während der Arbeit als in den Pausen, Ü-Eier-Figuren zusammengebastelt, den ganzen Sommer über. Und da war eine riesen Kiste voll von dem Zeug. Und damit habe ich dann den kleinen Weihnachtsbaum geschmückt. Ja, meine Weihnachtserinnerung an meine Arbeitszeit. Ist lange her. So. Ich war mal weihnachtlich. Warum? Ist doch Weihnachten. Es ist doof, es ist blöd. Der Baum wurde weggeworfen. Das war bestimmt nicht gut ökologisch gesehen. Die Ü-Eier waren eine Katastrophe ökologisch gesehen, aber die waren ja eh schon da. Und dass diese Kiste da rumstand und keiner die haben wollte, war ja auch furchtbar dumm, aber mit dem Satz, aber es ist doch Weihnachten, wurde aus dieser dummen Sache plötzlich was Schönes. Das war die Magie. Ich bin dieser Magie auch erlegen. Ja, Glaube macht dumm. Es ist doch Weihnachten. So. Jetzt könnte ich eigentlich auch frühstücken, statt zu malen. Nee, jetzt ist... Ja, ich glaube, ich frühstücke jetzt tatsächlich. Die leere Leinwand, die bleibt jetzt leer. Vielleicht male ich dann danach was. Nachdem ich das gegessen habe, geht's mir auch immer besser. Gestern habe ich mir, vorgestern, wenn ich schon nicht beim Familienessen dabei sein kann, und ich wäre gern, weil meine Familie ist gestern, ist gar keine riesengroße Familienfeier, es ist halt eine Hochzeitsfeier, 55. Hochzeitstag. Und sollte einfach nochmal die Familie zusammenkommen. Also gar nicht groß jetzt riesen gefeiert, sondern nur meine Geschwister mit Anhang und Kindern und meine Eltern und ich werden halt essen gegangen. Wir sind, haben es halt ohne mich gemacht in Würzburg in der alten Mainmühle, wo man richtig gut essen kann. Und die haben vor allem etwas, was ich sehr zu schätzen weiß, eine richtig große, gute vegetarische Speisekarte, wo du nicht einfach immer nur dasselbe kriegst, nämlich Käsespätzle. Ganz ehrlich, das kann ich bald nicht mehr sehen. Vegetarische Gerichte, Käsespätzle, denkst du, ja, und Salat, danke. Naja, meistens schmecken die Käsespätzle auch nicht. Das ist, oh. Aber da wäre ich gern dabei gewesen, aber ging halt jetzt einfach nicht. Vielleicht bin ich tatsächlich, jetzt wo meine Impfung auch wieder aufgefrischt ist und vor einer Woche, also so, was hat der für 2 Wochen, bis der Impfschutz ist, also alles, was so an, was jetzt so für meine, also nicht nur Covid, sondern das hatte ich auch schon, ja, ein ganzes Paket. Vielleicht macht das im Kopf mit mir ja auch wieder was und ich traue mich wieder ein bisschen mehr unter Leute gehen, aber jetzt momentan wäre ich dann da im Restaurant gesessen, hätte die ganze Zeit die Maske aufgehabt. Habe ich das vorhin schon gesagt? Ich weiß nicht. Ah, egal. Alte Männer wiederholen sich. Aber schon schade. Ja, und da habe ich mir halt ich habe mir extra den Wok rausgeholt und habe mir extra Gemüse. Nein, mache ich auch die ganze Zeit. Ich koche gerne mit meinem Wok. Gar keine raffinierten Sachen, sondern ich schnippel mir Gemüse, mache das im Wok, mache mir eine Gemüsepfanne oder Suppe draus. Das war so eine große Gemüsesuppe mit Hühnerbrühe, weil ich bin ja kein wirklicher Vegetarier, sondern ich esse halt nur Fleisch nicht, das ich nicht vertrage. Bei Hühnerfleisch, das geht. Und Hühnerbrühe sowieso und so mit Kohl und Wirsing und Kartoffeln und ich wollte rote Beete reinmischen. Habe ich gemacht, ist gar nicht so rot geworden, aber ich habe natürlich wieder Kurkuma. Es war Kurkuma, nicht Kardamom, Kurkuma. Ich glaube, da hat mich auch Katja drauf aufmerksam gemacht, dass es Kurkuma war, was mein Finger gelb, oder was der Daumen gelb gefärbt hat. Was das Stück Nagelhaut, das gelb gefärbte, das Kurkuma geschmeckt. Kurkuma ist das, was so schön gelb macht. Und habe ich einen sehr leckeren Gemüseeintopf mit Kurkuma, Ingwer, Knoblauch, viel zu viel Pfeffer, wahrscheinlich auch viel zu viel Ingwer. Eigentlich darf ich nicht scharf essen, aber Pfeffer verträgt man. Also Pfeffer und Ingwer und Senf auch. Das sind die 3 Schärfen, die mein Magen, mein Verdauungssystem noch verträgt. Alles andere ist eher schwierig und da übertreibe ich es dann gerne mal. Es war scharf, war wirklich lecker mit Glasnudeln. Ich habe ein ganzes Paket Glasnudeln, weil der Wok wirklich voll war. Habe ich 2 Tage von gegessen. Ich liebe Glasnudeln. Die sind so geil. Du machst einfach noch am Ende in die Suppe rein, wartest nochmal 1-2 Minuten und dann sind die fertig und schmecken einfach so gut. Und das ist so, ach, dann habe ich wenigstens was Gutes zu essen gehabt. Und auch wenn ich zu viel esse, dann immer keine Luft mehr bekomme, weil dann eine Kurzatmigkeit wieder zuschlägt. Nachdem ich was gegessen habe, geht es mir besser. Ich bin wahrscheinlich einfach häufig unterzuckert. Das wird das große Problem sein. Ist momentan, also nicht nur die Lunge, die sich einfach nicht wirklich besser wird. Aber ich meine, ich kann jetzt hier gerade reden, ohne zu keuchen und zu japsen. Das habe ich jetzt vor ein paar Wochen auch noch nicht so richtig gut hinbekommen. Und die Verschleimung ist weg und alles. Also es geht mir besser. Aber der Kreislauf ist seit ein paar Tagen wieder total im Arsch. Naja. So. Das warum erzähle ich das? Weil ich nicht aufhören kann zu reden. Der Tee ist kalt. Oder? Mhm. Ja, bei Physik. Der Tee ist kalt geworden. Das ist sowas. Aber auch. Ist das Physik oder Chemie, wenn der Tee kalt wird? Es ist Wissenschaft auf jeden Fall. Es ist nicht Aberglaube, sondern Wissenschaft. Der Tee ist kalt geworden, weil Wissenschaft. Der Tee wird auch kalt, wenn Weihnachten ist. Da kümmert sich der Tee zum Beispiel gar nicht drum. Die Worten, aber es ist doch Weihnachten, wird nicht der Tee wieder magischerweise heiß, sondern ich hätte den vorher trinken sollen. So, ist ja auch noch nicht Weihnachten, ist ja nur Advent. Aber es ist doch Advent. Naja, in dem Sinne mache ich mir jetzt dann doch mein Frühstück. Ich könnte mir, ich habe ja noch Kurkuma, da mache ich mir Rühreier damit. Ich habe nämlich neulich versucht, mit der roten Beete mir Spiegeleier zu machen. Da muss man doch recht viele machen. Also rot gefärbte Spiegeleier. Eine Freundin hat mir Bilder geschickt, wie sie das mal für ihre Kinder gemacht hat. Drei Spiegeleier, eins knallrot, eins knallgrün und eins knallblau. Das Blaue hätte ich nicht angefasst, aber ich weiß, dass das Lebensmittelfarbe ist. Grün macht man mit Spinat, rot mit roter Beete. Und man trennt halt vorher Eiweiß und Eigelb, mischt dann das Eiweiß mit entweder geriebener roter Beete oder roter Beete-Saft oder mit Spinatsaft, weiß ich gar nicht, oder mit Lebensmittelfarbe. Und wenn man richtig viel nimmt, dann sieht das auch gut aus. Und ich hatte das neulich versucht und das sah eher wie Leberkäse aus. Und dann kommt das in die Pfanne und dann wird das Eigelb wieder oben drauf gesetzt. Wenn man es richtig macht, sieht es lustig aus, aber es sah bei mir eher eklig aus. Hat auch nicht so gut geschmeckt. Und Rührei mit roter Beete habe ich früher gerne an Ostern gemacht, weil es halt dann rosa Rührei wird mit so kleinen roten Beete-Stückchen. Das sieht gut aus und bei Rührei schmeckt es dann auch tatsächlich lecker. Wenn man auch Petersilie drauf tut, dann hat man diesen Farbkontrast, sehr schön. Aber tatsächlich mag ich gerne Rührei mit Kurkuma, weil dann ist auch das fadeste Eigelb auf einmal richtig knallegelb. Und darauf habe ich jetzt gerade richtig Bock, auf so ein richtig schönes Rührei-Frühstück. Jawohl, und das mache ich mir jetzt. Weil es ist Advent. In dem Sinne, seid besinnlich. Und besinnlich. Habe ich das Wort besinnlich in diesem Podcast schon gesagt? So eine Verabschiedung sollte ja irgendwas mit dem zu tun haben, was man gesagt haben. Also, es ist Advent. Seid blöd. Tschüss. Nee, seid blöd. Tschüss kann man auch nicht sagen, oder? Was mache ich denn jetzt? Ich komme ja aus diesem Podcast nicht raus. Ich komme ja nie wieder weg. Das ist so wie, als ich ganz am Anfang, wir saßen, das war 99 oder 2000 und ich kannte mich in Köln noch nicht so richtig aus und wir hatten die Rheinwiesen entdeckt, nicht die Pollerwiesen, sondern im Norden, da wo ich heute ganz häufig bin und ich wusste nicht, wo ich war. Wir saßen da auf den Wiesen, haben gekifft wie die Blöden und hatten Hunger, hatten nichts zu essen dabei, hatten Durst, hatten nichts zu trinken dabei und sind von dieser Wiese nicht mehr weggekommen, weil wir total zugekifft waren und gesagt haben, oh, jetzt sitzen wir hier und um uns herum zerfallen Zivilisationen und werden wieder aufgebaut und wir sitzen hier. Das hat mit dem Anfang von Futurama zu tun, die Stelle, wenn Fry eingefroren wird, man im Fenster sieht, wie die Zeit vergeht. Ja, heute wüsste ich, wo die nächste Tankstelle gewesen wäre, gar nicht mal so weit weg, aber damals war uns das nicht so bewusst und wir saßen da und kamen nie wieder weg. Lange her. Ist lange, lange, lange verjährt. Heute wäre es ja eh wurscht. Heute dürfte ich. Ich habe, sagt Marihuana legal ist, noch nicht ein einziges Mal gekifft. Warum eigentlich nicht? Soll ja, wenn man das richtige Gras nimmt, soll es ja sogar gut gegen ADHS sein. Es muss nur das Richtige sein. Ja. Deswegen hat bei mir Kiffen auch häufig nicht so richtig funktioniert, weil es den Kopf bei mir eher klar gemacht hat, als mich betäubt. Nur, ich weiß noch, das, was wir da geraucht haben, war nicht das das Zeug, das bei ADHS zu einem klaren Kopf wird. Da haben wir den Stoff gehabt, der wirklich blöd gemacht hat. Aber es wäre auch, kriege ich das auf Rezept? Ja, ich kriege ja nicht mal keine ADHS-Diagnose. Das Rezept, ADHS-Medikamente auf Rezept kriegt man ja nur von einem Psychiater oder Neurologen und nur, wenn der Psychiater, also wenn Psychiatrie oder Neurologie auch ADHS testet. Die würden das behandeln, die würden das verschreiben, aber die würden nicht testen. Testen nämlich nur für Privatzahler, Privatpatienten und Selbstzahler. Es ist wirklich ein absolutes Kreuz. Ich bin in Köln. Köln ist eine große Stadt mit unglaublich vielen Ärzten. Und ich finde, uns verrecken seit Jahren keine Neurologiepraxis, die den ADHS-Test macht, den ich nicht selber zahlen muss. Ist nicht so, dass mit ADHS als Nebenwirkung plötzlich unerwarteter Reichtum auftritt. Nein. Also muss ich halt mich so behelfen mit den Taktiken, die ich in der Psychotherapie gelernt habe, um mit ADHS umzugehen. Das hilft auch, das geht auch. Ich habe es ja auch schon mein ganzes Leben lang und man hat sich dann schon von alleine Taktiken aufgebaut. Aber es hilft halt auch nicht so richtig gut. Und es gibt so Tage, wo ich einfach wirklich gerne mir eine Tablette einschmeißen würde und wüsste, so, und jetzt kann ich klar denken, wenigstens für heute. Und dann, oder mir, einen Joint reinziehen. Nur, aber ich weiß nicht, ob es den irgendjemand verschreibt. Und das Geld habe ich nicht. Und das ist mir wieder, oder? Wie teuer ist denn? Vielleicht könnte ich mir, oh, setze ich mir den auf die Wunschliste? Ich könnte mir das auf die Wunschliste setzen. Schenk mir doch was zum Rauchen zu Weihnachten. Dann ertrage ich auch das Familienweihnachten. Wenn es das Falsche ist, das nicht für ADHS ist, dann bin ich total benebelt und entspannt. Und wenn es das Richtige ist, das für ADHS wirkt, ja, dann habe ich wenigstens kein ADHS an Weihnachten. Auch schön. Kann ich sowas machen? Marihuana auf die Weihnachtswunschliste setzen? Ich probiere das jetzt. Ich schau mal, ob Amazon das anbietet. Also, und mit diesem frommen Weihnachtswunsch, weil es doch, natürlich kann ich das, weil es ist doch Weihnachten. Und mit diesen magischen Worten verabschiede ich mich jetzt wirklich von euch. Macht's gut. Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums. Ja.